Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Willkommen zu einem Bern einfach Spezial zwischen Weihnachten und Neujahr zur Weltlage. Und ich begrüße den Georg Häsler bei mir. Er ist NZZ-Redakteur, Milizoffizier, Kenner von der Weltlage und Buchautor. Ich kann euch nur empfehlen, Alpenallianz statt Sonderfall. Wir kommen sicher noch darauf zurück. Das ist ein Buch, frisch veröffentlicht von dir, wo ein bisschen die strategischen Überlegungen zur Schweiz in einer multipolaren Welt beleuchtet. Und genau über das wollen wir miteinander reden. Ja, zeichne mal das Bild, wie sich es für dich so ein bisschen zeigt in der Welt. Was ist passiert? Was ist die multipolare Welt, die du da im Buch beschreibst?
Ich glaube, das erste Mal müssen wir verstehen, dass Europa rechts oben marginalisiert auf der neuen Weltkarte ist. Und die neue Weltkarte, die hat der Indopazifik in der Mitte. Das ist auch die neueste Karte der CIA, zeigt das so.
Also eine amerikanische Karte?
Eine amerikanische Karte. Für die Amerikaner liegt im Moment die Herausforderung, also eigentlich schon länger, im Pazifik, genau. Konkurrenz zu China. Und in dieser Weltsicht ist Europa rechts oben eine marginalisierte Situation mit Konflikten, die den Amerikaner auf die Nerven gehen, die sie stören, die Kräfte binden, diplomatische, genau, militärische und auch Finanzen. Und das ist eigentlich unterhalb der MAGA-Rhetorik, das ist eigentlich der strategische Grund, warum das die Amerikaner wollen, dass Europa auf eine Art befriedet wird. Und der Obama hat es gesagt, ab 2016 der Europäer, dass der Pivot to Asia, also die Neuausrichtung Richtung Asien, wird stattfinden.
Genau, ist nicht neu.
Es hat niemand zugelassen. Wir haben auch weitergemacht, frivol, günstiges Gas aus Russland bezogen, China als Werkbank gebraucht und die Amerikaner als Sicherheitsschirm. Und jetzt hat der blinde Passagier steht jetzt vor dem Kontrolleur, der die grosse Rechnung präsentiert. Das ist etwa so die Lage, wo wir uns drinnen befinden. Mit einem Russland, wo die Situation extrem spielt und Europa bedroht, die liberale Demokratie bedroht, aber Europa auch mit militärischen Mitteln massiv bedroht.
Was heisst das jetzt für die Schweiz im engeren Sinn? Wir sind geografisch auf dem Europa, auf dem marginalisierten Europa. Russland ist nicht weit weg. Du bezeichnest Russland als gefährlichster Gegner von der Schweiz. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Russland hat nach einer kurzen Phase von den 90er Jahren, wo die Demokratie wäre möglich gewesen, zurück zum Autoritarismus mit einem Wladimir Putin, der einerseits gegen innen sehr autoritär regiert und eigentlich alles unterdrückt, was Richtung Demokratie und individuelle Freiheit geht, und auf der anderen Seite ein Sendungsbewusstsein hat, der Einfluss von Russland imperial wieder projizieren auf mindestens das sogenannte nahe Ausland, aber gleichzeitig auch die europäischen Staaten schwächen, die europäische Integration aufbrechen. Das ist mit den aktiven Massnahmen, also Desinformation, Subversion, Sabotage, recht gut gelungen. Europa ist enorm verunsichert. Nicht nur wegen Putin. Putin hätte natürlich können auf bestehende Probleme aufhocken. Mhm. Man kann eine Gesellschaft nur dann spalten, wenn es wirklich auch Punkte gibt, wo man das Spaltholz ansetzen kann. Das ist recht gut gelungen. Und jetzt kommt neu mit der zweiten Präsidentschaft Trump eine Situation dazu, wo quasi die Punkte, die aus Moskau kommen, verstärkt werden aus Washington. Das ist für Europa sehr unangenehm. Und ich glaube, es gibt einen weiteren Punkt, wo ich finde, wo Russland wirklich zum gefährlichen Gegner macht. Russland probiert immer mehr die Grenzen zu verschieben, Richtung Kriegsschwelle, eindringen in fremde Lufträume, bedrohen, kritische Infrastrukturen angreifen, Drohnen, Flüge ausprobieren, wie weit man gehen kann. Mhm. Dass es schlussendlich in Polen sogar zu einem Militäreinsatz ist gekommen. In Rumänien ist es eigentlich Alltag, dass russische Lenkwaffen über rumänisches Gebiet kehren oder dort abstürzen und so. Und man hat sich eigentlich daran gewarnt, dass die Konfrontation, die Spannung, die in der Luft liegt, dass die zu Normalfall geworden ist. Hat auch niemand gross sich gekümmert, dass ein russisches U-Boot mit Kaliber-Marschflugkörper im Mittelmeer unterwegs ist, wo durchaus auch die Schweiz könnte bedrohen. Und aus dem Grund, Russland ist eine Bedrohung für die Idee von liberaler Demokratie, ist eine Bedrohung für ein integriertes, friedliches Europa und ist auch eine physische Bedrohung, mhm, für die Sicherheit, insbesondere von den Ländern rund, mhm, um Russland.
Jetzt höre ich schon viele sagen, ja, aber nein, das stimmt doch nicht. Russland will ja nur ernst genommen werden. Und eben die multipolare Welt. Du schreibst im Buch auch, dass der Herr Putin hat 2007 an der Münchner Sicherheitskonferenz, das ist immerhin ein Jahr bevor er im Kaukasus das erste Mal aggressiv worden ist, oder das erste Mal offensichtlich aggressiv worden ist, hat er gesagt, ja, eben, wir müssen doch jetzt eine neue Sicherheitsarchitektur, eine multipolare Welt. Ich will nur ernst genommen werden. Und ja, warum sollen wir Russland nicht ernst nehmen?
Ich glaube, Russland muss man ernst nehmen. Einerseits ist Russland Teil von Europa.
Der wichtigste Teil, ja.
Viel Kultur von Russland ist mit Europa unmittelbar verbunden. Ich glaube, das heisst überhaupt nicht, wenn ich Russland als strategischen Gegner bezeichne, als gefährlichen Gegner bezeichne, dass ich nicht quasi Russland als Land, als Kultur nicht ernst nehme und finde, dass man Russland ausgrenzen sollte. Ich glaube, eine kulturelle Ausgrenzung ist immer falsch. Ich glaube aber, dass man tatsächlich 2007 die Zeit, wenn man die noch einmal reflektiert, dass man dort relativ viel daraus herausgewinnen kann. Und dann hat der Putin sein ganzes Programm ausbreitet und seitdem hat sich nicht wahnsinnig viel geändert. Er hat das in der Rede gemacht an der Münchner Sicherheitskonferenz, wo er kritisiert hat, dass die Amerikaner quasi eine monopolare Welt aufbauen haben. Das ist sehr gut angekommen bei den Europäern. Das war so die Zeit nach dem Irakkrieg, War on Terror, wo die Europäer oder wenigstens die Amerikaner übertrieben völlig. Mhm. Die Europäer waren dann nicht solidarisch mit den Amerikanern. In Afghanistan schon, das muss man fairerweise sagen, aber im Irak haben sie sich vornehm zurückgehalten und haben es von den Amerikanern erledigt, das Problem. Er hat dann einen Punkt getroffen, wo die Europäer eigentlich fast gleicher Meinung waren. Und darum hat man gefunden, dass verstehen wir irgendwie noch, hat aber nicht zwischen den Zielen gelesen, hat aber auch nicht genug gut zugelassen. Er hat dann gesehen, multipolare Weltordnung heisst auch, wieso sollen wir uns da irgendwie um Souveränität und um irgendwelche Befindlichkeiten von kleinen Ländern kümmern?
Wo mal Teil von der Sowjetunion gesehen sind genau. Und darum Teil vom russischen nationalistischen genau. Denken. Ich meine, es geht schon dann ist es ums Baltikum und die Ukraine genau. Und ein paar andere.
Und du hast vorhin gesagt, er ist jetzt 2008 in Georgien aggressiv worden. Nein, er ist dann kurz, ein paar Monate später, hat es einen ersten grossen hybriden Angriff auf Estland.
Genau.
Cyberangriffe, man hat quasi die ganze Verwaltung lahmgelegt, man hat die russische Bevölkerung dort quasi aufgestachelt. Und nur eine ganz resolute Reaktion vom damaligen Präsidenten Thomas Hendrik Ilves hat dazu geführt, dass Estland die hybride Attacken überlebt hat. Und das Problem, das er hatte, war, dass der Europäer gesagt hat, was ist genau für eine Cyberattacke? Und er hat den Europäer zuerst mal erklären, wie Cyberattacken funktionieren. Und dann haben wir gesagt, ja, aber die sind ja sowieso ein bisschen russophob. Und ich glaube, die Grundstimmung, die hat sich im Untergrund gehalten, dass man das Gefühl hat, ja, das ist ein bisschen, ja, die ist ein bisschen die Osteuropäer. Nein, Russland hat immer den Anspruch auf die Länder gehabt. Polen ist eigentlich erst seit kurzem wieder wirklich ein souveräner Staat zum Beispiel. Es betrifft nicht nur die kleinen Balten.
Ja.
Und wenn der Putin behauptet, dass quasi der NATO-Osterweiterung ein aggressiver Akt ist.
Das wäre meine nächste Frage. Das sagen ja viele in der Schweiz. Es ist nur die Reaktion auf NATO-Osterweiterung.
NATO-Osterweiterung ist der Wunsch, der explizite Wunsch von den souveränen kleinen Staaten an der NATO-Ostflanke, dass Russland nie mehr die Möglichkeit hat, zur Realität zu unterhöhlen oder die Länder sogar zu besetzen. Und wir als Schweizer, die alle Kleinstaat sind, mit zwar einem sehr günstigen Gelände und auch einer guten Distanz immer noch zu Russland. Für uns als Schweizer müsste das eigentlich einleuchten, dass wenn kleine Länder sich zusammentun, den Schutz von einer Allianz suchen gegen einen übermächtigen Gegner, dass das für den Schutz der Freiheit. Es geht um die fundamentale Freiheit, die eigene Sprache zu reden, das eigene politische System zu entwickeln. Und das dann quasi als aggressiven Akt anzutun, das ist eine krasse Umkehrung von der Tatsache. Es ist auch wieder die Täter-Opfer-Umkehr, die in der Ukraine jetzt im Moment passiert.
Man kann es natürlich auch historisch sehen, ich habe es noch schnell nachgeschaut. Oder? In den letzten 100 Jahren ist Russland nie von einem Nachbarland angegriffen worden. Aber Russland hat 19 Mal Nachbarländer angegriffen. Und die Nachbarländer, die haben das ist ihre historische Erfahrung. Ich war gerade in Litauen. Gewesen. Du findest halt dort ganz viele Leute, die entweder das selber erlebt haben oder Eltern, Großeltern haben, die irgendwie auf Sibirien verschleppt worden sind, umgekommen sind oder irgendwie so. Oder Finnland und so weiter. Es ist einfach, in der Schweiz macht man sich kein. Wir sind uns nicht mehr bewusst, dass es so etwas gibt wie einen russischen Nationalismus, der immer schon in der russischen Geschichte halt unglaublich stark war.
Und Imperialismus auch. Und ich glaube, wir haben wirklich erlebt in diesem Land hier eine Gnade von der Geschichte. Ich war Verabschiedung vom Chef der Armee, von Thomas Süssli, und das war ein musikalisches Begleitprogramm von der Militärmusik. Und die haben dann irgendwann mal das Guckisberglied gespielt.
Schön.
Sentimentales, trauriges Lied, das eigentlich die Gefühle von den Zurückbliebenen zum Ausdruck bringt. Es ist eben ein Mensch auf Erde, wo ich gerne mit ihm sein. Der ist nämlich im Krieg. Mhm. Weit weg von der Schweiz, weit weg von den Heimen. Und die Trauer, die dort zum Ausdruck kommt, das ist eine kollektive Trauer, die man vielleicht bis vor kurzem in diesem Land noch gespürt hat, für ein Ereignis, das 200, 250 Jahre zurück ist. Für die baltischen Staaten, für Polen, sind die Erlebnisse, die Besetzung durch Russland, ist das frisch? Man muss sich überlegen, was jetzt gerade im Moment passiert, dass der Versuch von einem Diktatfrieden in der Ukraine löst sehr viel aus. Man hat 1939 den Molotow-Ribbentrop-Pakt gehabt, wo man quasi Polen geteilt hat, die baltischen Staaten die Souveränität weggenommen hat. Die Russen sind eingefahren. Hat die Neutralität notabene von den baltischen Staaten ignoriert.
Komplett.
Hey, das Bürgertum im Wesentlichen und insbesondere auch das jüdische Bürgertum, apropos, deportiert, umgebracht. Die Deutschen sind gekommen, haben im gleichen Stil weitergemacht. Interessanterweise quasi die gleiche Politik mehr oder weniger weitergefahren. Dass in diesen Ländern ein Bedürfnis ist, sich zusammenzutun und die Freiheit wirklich zu schützen. Ich glaube, das ist evident. Und das eben noch einmal. Wir als Schweizer mit der Gnade der Geschichte, wir haben jetzt mehr als 700 Jahre an der Freiheit gearbeitet. Und für die baltischen Staaten ist die Unabhängigkeit ein Projekt vom 20. Jahrhundert. Und ich glaube, es ist evident, dass sie an dieser Weih festhalten. Das Gleiche gilt übrigens auch für Finnland. Finnland, das vergisst man, ging, ist bis zum Ende des Ersten Weltkriegs der vom Russischen Reich. Ist im Zweiten Weltkrieg auch eigentlich im Zug vom Zweiten Weltkrieg angegriffen worden von den Russen, hat einen grossen Teil des Gebiets verloren, hat bis während dem Kalten Krieg nicht können selber entscheiden, nicht ganz souverän gewesen, wo sie wollen dazugehören. Und Finnland hat der Kalte Krieg nie aufgegeben eigentlich, hat nie eigentlich abgerüstet und ist darum eines von diesen Ländern, wo der europäische Wehrwille, ein wertebasierter europäischer Wehrwille, nicht einfach das Land verteidigen. Willst du sterben für das Land? Die Frage ist
sondern für was?
Für was? Für die Freiheit, für die offene Gesellschaft, für die Art und Weise.
Unabhängigkeit. Jetzt will ich aber auf die Schweiz kommen. Ich meine, viele in der Schweiz sagen, ja, das mag ja stimmen, was der Häsler sagt über Polen und Balten und Finnen. Aber mit uns hat doch das nichts zu tun, eben wegen der Gnade der Geschichte. Es ist doch, wir sind doch, es betrifft uns nicht. Wir müssen doch gute Beziehungen haben zu Russland. Wir sind doch die, die dann möglicherweise vermitteln und die guten Dienste anbieten. Und darum müssen wir eben so, wir gehen richtig eine Neutralitätsdebatte.
Also ich glaube, erstens einmal hat sich massiv etwas verändert zur Neutralitätsdebatte, die man vielleicht in einem Ersten und Zweiten Weltkrieg hat geführt, wo um die Schweiz um die Länder im Krieg waren und zu einem guten Teil eben nicht demokratisch regiert waren. Ich glaube, da hat sich massiv etwas geändert. Wir haben ein grosses Interesse daran, dass Europa im Wesentlichen demokratisch bleibt und vielleicht sogar auch demokratisch weiterentwickelt. Man sieht dort ja auch eine Stagnation. Ich glaube, die Diskussion, die muss man führen. Also können wir nicht neutral sein, wenn Russland Demokratie und Freiheit als Gedanken angreift. Ich glaube, dort gehe ich sogar noch einen Schritt weiter, als einfach nur zu sagen, ja, wir müssen uns da irgendwie... Nein, ich glaube, man kann nicht neutral sein, wenn die grundlegenden Werte, unsere grundlegenden Werte unter Druck sind. Das ist das eine. Das andere ist, wir sind uns nicht bewusst, dass wir genauso mitgemeint sind. Es ist genauso mitgemeint. Oder auch in der Zeit, wo die Schweiz noch im Rahmen von der OSZE, im Rahmen von allen möglichen Formaten sich bemüht hat, Russland im Dialog zu behalten.
Also das ist so 2014, 2015, 2016.
Oder Minsker Verträge, oder die Präsidentschaft von Didier Burkhalter.
Genau.
Wohlgemeint, oder? Aber hinter den Kulissen hat Russland das EDA angegriffen, probiert zu spionieren, cybermässig. Man hat die RUAG angegriffen, dazu geführt, dass ein staatlicher Industriebetrieb die Aufspaltung von der RUAG geführt hat. Gröbes Problem, auch imagemässig ein gröbes Problem, wo 2018 die Russen auf britischem Boden der ehemalige KGB-Agent Skripal umbringen mit Nervengift. Hat das Labor Spiez das Nervengift untersucht, feststellt, dass nur der GRU, also der russische Militärgeheimdienst, war. Und dann hat der heute so ein wohlgepriesene Elder Statement Lavrov eine Breitseite auf die Schweiz abgesetzt,
ich erinnere mich.
Findlich war. Findlich einem Land gegenüber, das neutral ist. Man hat in dieser Zeit sehr unfreundliche Desinformationskampagnen gegen die Schweizer Luftwaffe, die russische Flugzeuge kontrolliert haben, die ohne Transponder geflogen sind. Man kann also nicht davon reden, dass allein die Übernahme von den Sanktionen dazu geführt hat, dass man den Druck von Russland spüren. Und ich glaube, es geht darum, dass die Schweiz einsteht, die Werte also ausmachen, das ist Freiheit, das ist Unabhängigkeit, das ist Souveränität. Bei allen Differenzen, die wir haben mit unseren Nachbarländern, bei allen Schwierigkeiten, die wir haben, auch bei den Punkten, wo wir zwei zum Beispiel nicht einig sind, wenn es zum Beispiel um die europäische Integration sind. Aber es geht darum, dass es um grundlegende Werte geht im Moment, die in Gefahr sind. Die Art und Weise, wie wir leben, die Art und Weise, wie wir diskutieren, die Art und Weise, dass wir hier eigentlich alles können sagen können. Sogar wenn es auflätig ist. Ich finde es immer ein schwieriger, mit Meinungsfreiheit ein bisschen strapaziert mit auflätigen Begriffen, aber es ist eine andere Bemerkung. Aber man kann sogar, das liegt drin.
Ich finde auch, weil dann weisst du, wer auflätig ist.
Genau.
Das ist eine Aufdeckung.
Genau. Das muss man, wenn man das Privileg hat, öffentlich, in der Öffentlichkeit sein, muss man das haben.
Genau. Aber jetzt sag, was ist die Lösung? Eine Alpenallianz. Was meinst du mit dem?
Also meine Idee ist, wenn ich da hier, und das ist ja auch das, ein Privileg, ich gehe ein Zoggeländekammer weiter, oder eine von den Erkenntnissen ist, und das ist vielleicht doch das Problem von der Neutralität, ist autonome Landesverteidigung. So wie wir uns gewarnt waren, bis vielleicht im Kalten Krieg. Schon dann hat das angefangen, Rissen bekommen. Eine ganz autonome Landesverteidigung ist praktisch nicht möglich, weil Landesgrenzen, zum Beispiel im Cyberraum, bei Desinformation, keine grosse Rolle mehr spielen. Und auch bei weitreichenden Waffen nicht. Man kann heute einen Container, irgendwie aus einem Container raus, Kriegsdrohnen irgendwo aufsteigen und kritische Infrastrukturen angreifen.
Hat die Ukrainer gemacht?
Hat die Ukrainer gemacht, funktioniert. Die Russen machen so Sachen auch unterdessen. In Dublin einen sehr unangenehmen Vorfall gehabt, jetzt gerade der Präsident Zelensky dort war. Die weitreichenden Waffen, ballistische Lenkwaffen, Marschflugkörper, die erreichen die Schweiz problemlos. Die Schweiz sehr exponiert mit den kritischen Infrastrukturen. Die Schweiz ist die Herzkammer vom vielleicht wirtschaftlich erfolgreichsten Teil zwischen Wien und Lyon, zwischen Mailand und Frankfurt. Das ist die wirtschaftlich stärkste Teil von Europa. Und französische Atomstrom fließt via Stern von Laufenburg Richtung Baden-Württemberg und Bayern. Also wir sind exponiert. Wir können es nicht allein schützen. Weil man schon nur die Sensorik nicht hat, wir können wirklich rechtzeitig reagieren. Nicht einmal Israel hat sich allein können gegen die iranischen ballistischen Lenkwaffen verteidigen, die Amerikaner braucht. Und ich glaube, es braucht eine Zusammenarbeit auf einer operativen Ebene. Das ist keine politische Zusammenarbeit, sondern eine operative Zusammenarbeit bei den Sachen, wo das entscheidend ist. Gerade wenn es um den Schutz von der kritischen Infrastruktur geht. Und darum glaube ich, dass die Schweiz zusammen mit Österreich, wo wirklich da mit drinnen ist, in dem strategischen Alpenraum, dass man gemeinsam müsste ein System entwickeln, auch mit den grossen Ländern, dass man Gefahren rechtzeitig erkennt, dass es ein gemeinsames Lagebild hat und dass man gemeinsame Entscheidungen kann fällen kann, wie bekämpfen wir weitreichende Waffen. Das ist eine von den Ideen. Natürlich, wenn man das Buch schreibt einen provokanten Titel. Und ich glaube auch, dass wir im Alpenraum sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Die Pässe sind immer Verbindungen. Die Schweizer haben immer geschaut, dass sie auf der anderen Seite vom Pass auch noch ein Stück haben. Also Poschiavo, Gondo, an der Richtung Simplon, Schweizer Käse auf der Piazza del Mercato in Domodossola ist eben Teil vom Alpenraum. Auch die Geschichten.
Also darum bin ich nicht nur für die Eroberung vom Vorarlberg, sondern auch gerade noch aus Tirol. Also,
ich habe gerade aus Tirol gekommen. Ich meine, meine Grosseltern, mein Großvater ist ein grosses Bauernhaus in der Lenk im Simmental. Das kleine Bub sind dort Bücher über den Andreas Hofer und über den Freiheitsheld von Tirol rumgelegen. Man hat das irgendwie verstanden.
Wir graben in Innsbruck immer noch mit einer schwarzen Schärpe, die man erst abnimmt, wenn Nord- und Südtirol wieder vereint.
Oder doch, da kann man diskutieren darüber. Aber Andreas
Identitäre Hofer, Politik ist das im Fall, Georg.
Das ist mir sehr bewusst. Nicht, das ist mir sehr bewusst, aber ich glaube, es geht darum, es geht um Verbundenheit. Die Rosegger-Bücher. Andreas Hofer ist sehr mit Vorsicht genießt, so die, die jetzt perzeptieren, das ist...
sind immer die falschen Fans.
Die falschen Fans, aber es geht darum zu zeigen, dass meine Großmutter hat Rosegger gelesen, mein Großvater hat Andreas Hofer bewundert. Also man hat eine Verbindung übereinander. Somodosso Lombano steht Alpi Senza Confini. Das ist etwas, was in uns innen ist. Kooperation in den Alpen, die Altkooperation ist ein Thema, was in uns
gut
ist.
Jetzt, ich verstehe das. Ich höre dein Singen. Ich bin mir bewusst, aber man kann die Landesverteidigung nicht mehr autonom machen. Nur jetzt, du bist Milizoffizier. Ich habe nur einen Fachoffizier geschafft. Aber die Erfahrung mit 30 Jahren von diesem Narrativ, wir müssen zusammenarbeiten, ist doch, dass man dann sofort die Hausaufgaben im Inland hat liegen lassen, wir haben dann nichts mehr gemacht, wir haben nur noch von dieser Zusammenarbeit geredet. Klar. Also die Erfahrung mit dem Narrativ, lass uns doch zusammen mit anderen Ländern etwas machen, ist keine gute für die Schweizer Armee und die Schweizer Landesverteidigung, für den Verfassungsauftrag notabene.
Das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, dort, wenn man zum Beispiel Finnland anschaut, Finnland,
ganz anders.
Finnland ist anders. Finnland hat immer sein militärisches Gesamtsystem behalten. Das haben wir übrigens auch. Also bei aller Kritik an der Politik, wie man die Schweizer Armee zu Boden gespart hat. Die Schweiz hat immer noch ein militärisches Gesamtsystem. Luft, Boden, Cyber, alles.
Es ist alles. Wir Löcher, wie nehmen wir
das? Es ist alles noch da, aber es ist abgespeckt. Genau. Es ist wirklich abgespeckt, da ist gar keine Reserve mehr dran. Und es ist vor allem unsere Kräfte, unsere militärischen nicht vollständig ausgerüstet. Ich glaube, das ist das grösste Problem. Die Zahl ist immer wieder wichtig zu hören, von den 6 schweren Verbänden sind 2 vollständig ausgerüstet. Von den 17 Infanterie-Bataillonen, was extrem wenig ist für das Bewachen von kritischen Infrastrukturen, sind 7 vollständig ausgerüstet. Und ich frage mich manchmal, ob der Gedanke heute loszuwerden, oder? Wenn wir jedes Jahr rund 20'000 junge Leute durch die Terrestre schleusen, dann aber nicht die nötigen Waffen zur Verfügung stellen, dann leisten wir uns eigentlich eine grosse Inszenierung von Wehrhaftigkeit, die eigentlich gar nicht stimmt. Und ich glaube...
Potemkin,
kann ich sagen. Genau, du hast es jetzt richtig einmal gesagt. Das ist eine Inszenierung und das ist mit den jungen Leuten nicht gerecht. Ich kann einem jungen Soldaten in die Augen schauen, wo für uns Militärdienst lässt, uns älteren Offizieren irgendwie vertraut und dann hängen dran wissen, wir haben nicht genug Ausrüstung für das ist ein Problem. Und was ich für die Frage zu beantworten, habe ich eine Pirouette gemacht, eine argumentative, meine Frage zu beantworten. Nein, ich glaube, es ist aber nicht so, dass Kooperation bedeutet, dass man sich dann aus der Verantwortung stellen kann. Erstens einmal, wird die Schweiz auf absehbare Zeit nicht der NATO beitreten, und ich fordere das übrigens auch nicht in diesem Buch, wird nicht der NATO beitreten, sondern sie wird verpflichtet sein, quasi ihr Territorium selber können zu verteidigen, nach Möglichkeiten in Kooperation. Das bedeutet, dass wir ein militärisches Gesamtsystem brauchen, für das wir überhaupt den ernstnehmenden Partner sind. In der Schweiz, im Bundeshaus habe ich immer das Gefühl, ja, Kooperation, da kann man sich ja jemanden anlehnen. Nein, das können wir nicht.
Genau, das war ja mein Vorwurf ein bisschen.
Das können wir nicht. Und das ist schon falsch.
Das ist gefährlich.
Es ist schon falsch. Wenn man wirklich kooperieren will, muss man etwas reinbringen. Dann muss man Muskelkraft reinbringen. Man kann nicht einfach sagen, wir sind die Netten und machen nur die netten Sachen, wo wir hochqualifizierte netten Sachen, wo wir sie ja die lieben. Und ich staune sowieso manchmal über die unendliche Überheblichkeit der Schweizer. Was macht uns denn so zu besseren Menschen, dass wir nicht auch bei den ernsthaften Sachen wirklich unsere Verantwortung übernehmen?
Nur wenn wir die Hausaufgaben eben machen. Noch eine allerletzte Frage, weil es da eben auch drin vorkommt, die kulturelle Geschichte. Oder du sagst, du zweifelst auch ein bisschen, dass wenn wir das alles wieder ausrüsten können, wer geht wirklich noch Dienst leisten? Und die nicht Dienst leisten, die Gesellschaft als solches. Wie bereit, wie ist der Wehrwille, oder ja, ich nehme jetzt das altertümliche Wort, wie ist denn der noch verankert wirklich in unserer Gesellschaft als solche, wenn wir uns die ganze Zeit fragen, ja, also jeder von uns zwei ist schon mal als Kriegstreiber bezeichnet worden, nur weil wir auf gewisse Gefahren aufmerksam gemacht haben.
Also ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, dass die heutige Schweizer Armee nicht mehr die ganze Gesellschaft abbildet. Sie sind sowieso die Frauen sind nicht dabei, ich glaube, wir haben jetzt gerade eine Chance verpasst, mit dem Service Citoyen ja mindestens Diskussionsführer über das Milizsystem. Links und rechts hat es einfach weggeputzt. Mhm. Nicht, dass die Initiative jetzt unbedingt die Lösung wäre gewesen, aber mindestens eine ernsthafte Diskussion führen. Heute ist es so, dass wir von der männlichen Bevölkerung, die kommt, eigentlich eine Freiwilligenarmee haben, von Oberbaselbietern, Emmentaler, Kosovaren, Tamilen, Serben, die irgendwie Verbundenheit haben zu diesem Land oder zu der Idee von diesem Land.
Und vielleicht besser wissen als andere.
Was die Freiheit wirklich bedeutet. Jetzt so vor allem, wenn ich mit jungen Soldaten rede, ob die Bereitschaft haben, tatsächlich den Dienst zu leisten, mit der Konsequenz, was wirklich bedeutet, Militärdienst zu leisten, nämlich sich mit dem eigenen Leben
einzusetzen.
Das ist, und das jetzt Offizierschule Panzerartillerie, ich durfte ein Referat halten. Das war einer von den eindrücklicheren Arbeiten, die man eigentlich bis zum 10 Jahr gemacht hat. Und dann ist es ähnlich gegangen, wo die jungen Leute eine Frage hatten. Und die Frage haben junge Leute, 21, wenn ich dir mich komme zum Einsatz. Die kann nicht sagen, nein. Und ich glaube, ich habe einen riesen Respekt vor den jungen Leuten. Sie sind aber freiwillig. Weil wer will, kann einfach in Zivilschutz, Zivildienst, Entschuldigung, einfach in Zivildienst.
Viel zu billig.
Viel zu billig. Das ist auch eine Industrie geworden, wo insbesondere die Bundesverwaltung von günstigen Arbeitskräften profitiert. Ich mache den jungen Leuten gar keinen Vorwurf. Und es sind auch nicht einfach die bösen Linken, die das irgendwie ermöglicht haben. Es sind durchaus auch das ganze bürgerliche Establishment, das das irgendwie noch gut findet, wo auch nicht bereit ist, wirklich den Dienst zu leisten. Weil Militärdienst kann man nicht attraktiv machen. Es bedeutet wenig Schlaf, es bedeutet Platern an den Füßen, es bedeutet Momente, wo man denkt, was mache ich hier, was tue ich mir hier, selbst in meinem fortgeschrittenen Alter, wenn man manchmal muss einrücken, irgendwo her und die Hütte brennt daheim und denkt, was mache ich ganz genau? Es ist ein Preis, den man zahlt. Und da kann man nicht... Ich glaube, wir haben eine Chance im Moment, dass die Freiwilligkeit besteht, aber es muss uns gelingen, Wehrwillen eben in einem ganzheitlichen Sinn wieder herzubringen. Und das bedeutet für mich auch, dass wir probieren, auch zu vermitteln, um was geht es eigentlich. Es geht eben auch um die offene Gesellschaft. Und darum ist es mir auch wichtig, dass wir einen Grundkonsens finden und vielleicht auch wieder lernen, mehr zu gemeinsam zu suchen. Ich meine, ist jetzt unser Diskurs wirklich sehr, und wir haben eben, wenn es zum Teil geht, haben wir andere Positionen, auch fast aus romantischen Gründen. Aber
bei dir? Nein, das tun wir es anders mal diskutieren.
Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir probieren zu verstehen, wer will, kann nur mit denen entstehen, wenn wir einen Common Sense haben, wenn wir einen Grundkonsens haben, um was geht es jetzt, um was verteidigen wir. Und ich glaube, das sage ich jetzt, als jemand im Berner Stadtrat sitzt und die Debatte miterlebt, ich könnte jetzt da polemisch irgendwie ausführen, aber ich glaube, es geht auch darum, die Art und Weise zu schützen, wie wir da in unseren Städten leben.
Unbedingt.
Und ich glaube, wenn es gelingt, diese Message zu verbreiten, es geht um einen Grundkonsens, es geht um Freiheit, es geht um die offene Gesellschaft, ich glaube, da steigt auch der Wehrwille. In Demokratien Demokratie wache immer sehr spät auf.
Ich meine, der Neville
Chamberlain hat Peace for Our Time geredet, es hat der Churchill gebraucht, es hat der Klapp von Dünkirchen gebraucht, es hat wirklich Großbritannien gemacht.
Du musst wahrscheinlich das Konzept mit 10 Jahren vorher Aufwuchs machen. Das ist immer.
Und das ist ja das, was Demokratie ist. Demokratie will gar nicht Krieg führen. Und das ist ja das Schöne. als Demokrat ist man eigentlich für den Frieden.
Darum wäre es Demokratie in Russland so gut für uns eigentlich. Gut.
Genau.
Können wir auf dem
das ist Common Ground.
Nein, grossartig. Georg Häsler, NZZ-Journalist und Buchautor, lesen das Buch «Alpenallianz statt Sonderfall». Ich kann es nur empfehlen. Auch, man muss nicht mit allem einverstanden sein, muss man sowieso nicht. Danke vielmals. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuhören. Unterstützt die Form von Journalismus, indem man direkte Spende macht, Ende Jahr. Gescheiter uns etwas Geld schicken als irgendeiner linksgrünen NGO. Und dürft euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. Danke fürs Zuschauen. Gute Zeit. Gutes Neues.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch